Studio ZX präsentiert Marken des Jahrhunderts mit Raphael Gehl.
Ich bin Raphael Gehl, Trendscout bei Vitra und ich freue mich, Sie durch den Podcast Marken des Jahrhunderts zu führen. Ein Podcast, in dem wir in die spannende Welt von Unternehmen eintauchen und ihre Geschichten kennenlernen. Dazu haben wir Unternehmerinnen und Unternehmer namhafter deutscher Marken eingeladen, um sie zu fragen, was hat denn ihre Marke groß gemacht? Eine besondere Frage steht immer am Anfang dieses Podcasts. Wie klingt eigentlich ihre Marke? Hören Sie das? Das ist der Sound der Marken des Jahrhunderts. Zwischen 20 und 80 Millisekunden braucht unser Gehirn, um ein Geräusch zu erkennen. Haben wir schon mal gehört? Kommen Erinnerungen in unseren Kopf. Erinnerungen an die Bonbons unserer Kindheit, an das erste eigene Auto, das tägliche Einkaufen im Lieblingssupermarkt. Das nennt man Markenbindung. Und Markenbindung ist ein kostbares Gut. Vertrauen, Wärme, Verbundenheit. Mit der Lieblingsmarke führt man eine innige Beziehung. Und das ein Leben lang. In diesem Podcast will ich also herausfinden, was die vorgestellten Marken zu einer Marke des Jahrhunderts macht. Welche Themen sie anders angehen und wie man einer Marke in der Transformation treu bleibt. Denn diese Podcast-Reihe steht unter dem großen Überthema Transformation. Ich bin gespannt, was mir die Köpfe hinter den Marken des Jahrhunderts dazu sagen können. Es ist dieses Klicken, wenn wir den Schlüssel zweimal umdrehen. Ein Klicken, das irgendwie dazu führt, dass sich bei uns ein gutes Gefühl einstellt. Das Gefühl, dass man das Haus mit gutem Gewissen verlassen kann. Weil wir vertrauen können, dass niemand durchs Fenster klettert und dass das kleine rote Licht an der Alarmanlage genau das tut, was es verspricht. Aufpassen. Weil die Kellertür, der Dachboden, das Fahrrad oder was auch immer uns lieb und teuer ist, sicher ist. Sicher. Dieses Gefühl kommt nicht vom Klicken selbst, sondern von dem Mechanismus, der es verursacht. Wir reden heute über Schlösser. In der heutigen Folge geht es um das Thema Sicherheit. Sicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis und ein stilles Versprechen. Eine Marke, die seit über 100 Jahren genau daran arbeitet, ist ABUS. Ob mit Vorhängeschlössern, Fahrradhelmen oder Smart-Home-Lösungen. ABUS steht wie kaum eine andere deutsche Marke für verlässlichen Schutz im Alltag. 1924 begann die Geschichte von ABUS in der Kellerschmiede von August Bremecker und einigen seiner Söhne in Vollmatstein, einem Dorf in Nordrhein-Westfalen. Das Iron Rock, ein Vorhängeschloss, war ihr erstes eigenes Produkt. Seit Gründung des Unternehmens hat sich unser Bedürfnis nach Sicherheit sicher erhalten. Aber unser Leben und unser Alltag hat sich grundlegend geändert. Wie also hält man dieses Vertrauen und das Versprechen nach Sicherheit über ein ganzes Jahrhundert hinweg? Und wie übersetzt man das Bedürfnis nach Sicherheit auch nach physischer in die digitale Zukunft? Darüber spreche ich heute mit Christian Rothe, CMO und Mitglied der Geschäftsführung von ABUS. Ich bin Raphael Gilgen und freue mich auf das Gespräch. Los geht's! Hallo und willkommen zu einem neuen Podcast Marken des Jahrhunderts. So, heute habe ich Christian Rothe zu Gast. Und bevor ich sage, wer Christian ist, da hören wir erstmal das Geräusch, was uns der Christian mitgebracht hat. Das hören wir uns mal kurz an.
Das Geräusch. Das Geräusch.
Das ist der satte Klick eines Gegenstücks in den Schlosskörper einer wirklich stabilen Abus Motorradkette, mit der man sogar sein Motorrad bei einer Reise nach Italien absichern kann.
Da hätten wir das jetzt auch geklärt. Lieber Christian, du bist vom Unternehmen Abus. Du bist das zweite Mal bei uns im Podcast zu Gast. Jetzt ist ja bei dir das Tolle, das kann ich nicht bei jedem machen. Was hat sich seit deinem letzten Besuch in eurem Unternehmen Abus verändert?
Ja, also die Zeit ist schnelllebig, wie wir wissen, und es hat sich auf der einen Seite viel verändert, auf der anderen Seite sind wir relativ konstant auch unterwegs. Wir hatten letztes Jahr die Freude, das 100-jährige Jubiläum feiern zu dürfen von Abus. Das war natürlich ein ganz besonderes Jahr und auch ein ganz besonderer Anlass, wo ich mich einfach nur riesig gefreut habe, das miterleben zu dürfen.
Ich meine, das ist ja auch irre, wenn man überlegt, 100 Jahre gibt es die Marke Abus schon. Was ist die Zauberformel? Wie bleibt man so lange bestehen?
Auf der einen Seite sicherlich eine gewisse Agilität, die man regelmäßig an den Tag legen muss. Auf der anderen Seite dieses konstante, stabile, was viele Familienunternehmen mit sich bringen. Das sind so die beiden Punkte, die ich glaube, dass die sehr entscheidend sind und waren.
Und mit Sicherheit, wenn man das so raushört, du hast ja vorhin noch Familie gesagt, euer Unternehmen hat ja auch eine Seele oder die Marke. Wie würdest du diese beschreiben oder was zieht die Menschen an Abus an?
Ja, grundsätzlich ist es immer gut, wenn man die Marke, um die es geht, kennt. Also ich glaube, dass sehr viele Menschen Abus kennen, auch aufgrund der Erzählungen und Berichte der vorigen Generation. Also ich habe immer so dieses Bild vor mir, dass sein Großvater seinem Enkel das Vorhängeschloss zeigt, mit dem er irgendwas abgesichert hat. Und auf der anderen Seite das Vertrauen in eine Marke. Das ist für uns ein großes Asset, gerade wenn es um Sicherheit geht, wo es darum geht, dass man sich sicher fühlen möchte. Kauft man natürlich gerne Produkte, denen man vertraut. Und das ist im Fall Abus definitiv der Fall.
Kleine Anmerkung von mir. Ich wohne ja hier draußen auf unserem kleinen Hof. Dort haben wir zwar ein Rudel Wachhunde, aber wir haben von euch tatsächlich ein Kamerasystem zur Überwachung oder auch, dass man sieht, kommt der Postbote, kommt der Handwerker.
Sehr schön.
Und klar, als alter Biker habe ich auch eure Schlösser im Einsatz.
Wunderbar. Ja. Raphael, du bist wirklich sympathisch.
Hätten wir das schon mal geklärt.
Doch, sehr gut.
Noch eine andere. Jetzt ist es ja auch so, das eine ist ja der Bestand, aber das andere ist ja auch die Herausforderung des Wachstums. Was macht ihr für dieses Wachstum?
Also grundsätzlich ist es ja oft so bei Familienunternehmen, dass sehr langfristig gedacht wird, in langfristigen Zyklen. Das finde ich ehrlich gesagt sehr sympathisch, dass man da nicht von Quartalsberichten abhängig ist, sondern wirklich dieses langfristige und das gesunde Wachstum im Auge hat. Und da gibt's natürlich viele Ansätze. Zum einen, dass wir uns regional erweitern, dass wir immer noch auch internationale Märkte mit einer größeren Durchdringung bedienen. Auf der anderen Seite diversifizieren wir im Produktbereich. Jetzt zuletzt der Bereich der persönlichen Schutzausrüstung im Bereich Arbeitsschutz als Sortiment noch dazugekommen. Also alles so rund um Sicherheit. Und wenn man an die Fahrradhelme denkt, dann ist das auch eine Produktsparte, die dazugekommen ist vor vielen Jahren, in der wir heute sehr erfolgreich und auch sehr international unterwegs sind.
Ja, als ich bin ja visueller Typ, glaube auch, dass ihr nochmal eine ganz andere Sichtbarkeit bekommen habt. So bewusst, also klar, für uns als Verbraucher oder Konsument, ihr poppt immer mal wieder auf. Du hast gerade Sicherheit gesagt, ja. Also ihr verkauft Sicherheit und das ist ja ein sehr umfängliches Thema. Nach welchen Gesichtspunkten entscheidet ihr, in welche Geschäftsfelder ihr weiter expandiert? Du hast das ja gerade mal kurz angerissen.
Ja, ganz genau. Also ich sag mal, das Thema Sicherheit oder Sicherheit und Schutz, muss man ja fast sagen, sind für uns die Kernelemente, um die es geht. Also wenn eine Produktgruppe in dieses Thema nicht einzahlt, wird es schwierig. Einfach weil wir diesen Markenkern haben und unser Markenversprechen auch sehr stark mit diesem Sicherheitsthema zu tun hat. Und am Ende, wir verkaufen zwar Produkte, aber wir verkaufen ja am Ende ein Gefühl.
Oder ein Versprechen.
Ein Versprechen, ganz genau. Und deshalb ist auch unser Why oder wie man es auch immer nennt, unser Sinn, für den wir arbeiten, dass wir wissen, dass wir jeden Tag dafür arbeiten, dass unsere Produkte eben dieses gute Gefühl der Sicherheit Menschen geben und dass wir praktisch dann eben dafür sorgen, so wie es der Gründer auch so als Vision formuliert hatte, die Welt ein Stück sicherer zu machen.
Mhm. Jetzt ist natürlich auch, das ist also für mich hört sich das nach einem Spagat an. Wie entdeckt ihr denn eigentlich Trends oder Opportunitäten, die da draußen sind oder auch Probleme, die sonst keiner sieht? Und wer ist dafür zuständig?
Ja, wir haben jetzt nicht die eine Abteilung, die dafür zuständig ist, sondern im Grunde genommen gehört das zu diesem agilen Thema, was wir am Anfang hatten, dass wir uns natürlich trotz unserer langen Historie alle dieser Herausforderung aussetzen, am Ball der Zeit zu bleiben und auch nach vorne zu denken. Wir haben zwar auch eine Abteilung, die sich ganz speziell damit beschäftigt, aber im Grunde genommen als Impulsgeber. Für mich ist immer wichtig, auch von anderen Unternehmen zu lernen, sich inspirieren zu lassen. Wir arbeiten in Netzwerken mit, ja, wo auch andere Unternehmen dabei sind, die im gleichen Feld oder Umfeld unterwegs sind. Also natürlich keine Wettbewerber, sondern ich denke zum Beispiel an das Wohnen, ja, von morgen, dass man sich dort einfach auch gegenseitig inspiriert. Und insofern gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Sachen. Wir lesen Trendberichte, wir machen Szenarienprozesse, alles das, was man im Grunde genommen tut. Aber klar ist, dass der eigentliche Schritt, wo wir wirklich dann Weisheit brauchen, was davon übernehmen wir wirklich für uns und was ist vielleicht noch nicht dran oder vielleicht auch nie dran.
Es ist interessant, was du gerade gesagt hast. An der Stelle erinnere ich noch an den Podcast, kann man nachhören, von mit Meva, mit dem Michael Kümpfel, der so ähnlich darüber berichtet hat, wie denn ein Unternehmen Meva, ich sag mal, auf neue Produkte kommt oder auf neue Ideen kommt. Ist natürlich spannend für alle Zuhörer. Lieber Christian, woran tüftelt ihr denn gerade?
Ich sag mal, Geheimnisse auszuplaudern, das wäre jetzt ein bisschen schwierig, ja.
Ja, das entspricht nicht eurer DNA.
Auf der anderen Seite kann ich ja durchaus sagen, es gibt die Abus One App, die auf dem Markt bereits ist und die auch schon mit Produkten quasi connected ist, sowohl aus dem Bereich der mobilen Sicherheit, also aus der Fahrrad-Motorrad-Welt, die wir gerade von dir angesprochen hatten, als auch von der Haussicherheit. Das heißt, wir haben hier ein Ökosystem geschaffen, wo du mit einer App quasi alle Abus-Produkte, die dazugehören, aus unterschiedlichen Welten bedienen kannst, wo du auch andere Benutzer berechtigen kannst über ja ganz schnelle über Nachrichten. Du kannst den Zeitraum eingrenzen. Alles Mögliche kannst du in diesem Berechtigungsmanagement dieser App machen. Und es springt eben über die Grenze der Produktfelder und vereint dein Ganzes, was du zu Hause praktisch von Abus benutzt.
Stark, das öffnet und schließt dir auch im wahrsten Sinne des Wortes neue Türen für euch, was du da gerade erzählt hast.
Korrekt. Und deshalb auch als Antwort auf deine Frage, dieses System wird jetzt sukzessive weiter ausgebaut. Und natürlich bekommt man auch die Möglichkeit, über dieses System vielleicht mal auch über ergänzende Services nachzudenken, die vielleicht heute noch nicht so eine Rolle spielen bei uns. Wir haben zwar auch das ein oder andere an Serviceangeboten ergänzend zu Produkten. Aber das ist zum Beispiel ein Feld, was jetzt durch dieses Ökosystem natürlich auch nochmal eine ganz andere Relevanz bekommt.
Übrigens auch hier den Hinweis finde ich so stark. Ich war die Woche noch auf der Hannover Messe. Ich meine, die Industrie, finde ich, ist ja eine wunderbare Blaupause. Das Thema, also dass man versteht, dass die Transformation der Wirtschaft untrennbar mit dem Betreten eines Ökosystems zusammenhängt und dass das nie mehr ein Unternehmen allein machen kann. Wir kommen ja aus der Art der Wirtschaft und das ist de facto Geschichte. Was habt ihr denn mal entwickelt, was dann keiner haben wollte? Was wurde zum Ladenhüter bei euch?
Wir haben wirklich viele Jahre Fahrradpacktaschen angeboten, einfach aus dem Grund, weil auch die verschließbar gemacht werden mussten und zum anderen sich gewisse Synergien bei den Halterungssystemen ergeben haben zwischen Schlössern und Fahrradtaschen. Man konnte mit einer Halterung in einem System beide Produkte quasi befestigen und da gab es eine gewisse Kompatibilität. Aber das ist zum Beispiel eine Produktgruppe, die einfach zu weit von unserem Markenkern entfernt ist und wo wir uns dann auch konsequenterweise davon getrennt haben.
Okay, ja, als deutsches Unternehmen und du hast vorhin das Thema Sicherheit gesagt, welche Rolle spielt das Qualitätssiegel Made in Germany für euch, für eure Marke Abus?
Durchaus ein sehr erhebliches, großes Thema bei uns. Zum einen hast du es gerade selbst gesagt, wir sind ein deutsches Unternehmen. Ja, wir sind 1924 hier gegründet worden und wir haben auch unseren Stammsitz in Deutschland, sind natürlich international tätig, sowohl vertrieblich wie auch wertschöpfend, also in der Produktion. Aber wir haben zwei große Produktionsstandorte in Deutschland. Den einen im Westerwald, in der Nähe da von Frankfurt-Siegen und den anderen im Erzgebirge. Und wenn man sich das anschaut, wenn man da eine Drohne drüber fliegen lassen würde und sich die Farbe der Dachpappen ansehen würde, dann würdest du sehr schnell erkennen, dass die Flächen nicht zurückgehen, sondern eher noch weiter ausgebaut werden.
Ja, das kann ich mir wahrlich vorstellen, wie das dann so bei euch ist, als klassisch familiengeführtes Unternehmen. Ihr seid ja nicht so Greenfield, das dann irgendwo auf der grünen Wiese losgelegt hat, sondern das Wachstum ist oft am Unternehmensstandort ablesbar. Das bringt mich jetzt zu einem anderen Thema, Unternehmensführung und Transformation. Du bist ja selber mal vor 30 Jahren als Azubi zu Abus gekommen. Man stellt sich das mal vor, ja? Heute bist du Geschäftsführer. Ja. Erzähl uns mal, wie ist das bei Abus und wie geht's dir damit?
Ja, Raphael, krasse Geschichte. Ich kriege selber immer noch Gänsehaut, weil man das ja auch damals so nicht absehen konnte, so ohne weiteres. Ne? Es ergibt sich ja vieles. Also ich kann wirklich sagen, dass ich das überhaupt nicht bereut habe. Man sagt ja schon mal so, man muss als guter Manager muss man zwischendurch mal wechseln, so an seinem eigenen Marktwert arbeiten. Da ist bestimmt auch ein bisschen was dran, aber ich sag mal, für mich war es halt bei Abus immer sehr, sehr spannend. Ja, zum einen verehre ich quasi das Konstrukt von Familienunternehmen, wie man dort handelt, wie man dort unterwegs ist. Und zum anderen habe ich immer wieder neue spannende Themenfelder hier bei Abus bekleiden dürfen. Ich war lange verantwortlich im Vertrieb, habe den Bereich mobile Sicherheit quasi auch mit aufgebaut ein Stück weit und durfte dann nochmal so das Thema Marke, Unternehmenskommunikation auch geschäftsführend anpacken. Das war einfach für mich natürlich auch wirklich eine Sache, die mir sehr viel Freude bereitet hat. Keine Langeweile aufkommen ließ.
Du hast gerade was Wunderbares gesagt, dass du das Konstrukt der Familienunternehmen verehrst. Wie schön ist das eigentlich, wenn man das so hört, ja? Bin da bei dir, bin ja auch, hab zwar paar mehr Stationen gehabt wie du, aber es gab immer ein Gravity Center, das waren die Familienunternehmen. Jetzt, also die Frage ist ja offensichtlich, dass man sagt, ey, was hat sich in 30 Jahren verändert? Aber ich bin dann auch mal gespannt, was hast du denn da für eine Antwort drauf?
Ja, es hat sich vieles verändert, aber es ist auch vieles gleich geblieben. Und ich sag mal, das ist eigentlich das, wo ich mich auch dran erfreue, ja, dass einfach so ein Wertekonstrukt oder so eine Werteausrichtung nicht sich unbedingt verändern muss. Dass das Thema Mensch, ja, der Mensch im Mittelpunkt, wir sind wirklich ein tolles Team. Wir haben nicht nur den Sportgeist, sag mal, irgendwie bildlich fiktiv im Kopf, sondern wir leben den hier aus auf dem Campus. Also das sind alles Themen, die geblieben sind. Verändert hat sich natürlich auch ganz viel. Ich meine, dass wir jetzt hier so über diese technische Distanz miteinander im Podcast einsprechen, dass es überhaupt Podcast als Format gibt, dass generell das ganze Thema Projektmanagement beziehungsweise die Tools, die wir dafür einsetzen, das ist ja alles komplett anders als damals. Da hat auch Corona natürlich sicherlich einen richtigen Boost reingebracht. Aber natürlich, was wir auch gerade schon hatten, verändert hat sich ein bisschen auch das Produktthema insofern, als dass wir auf einmal Schlösser ohne Schlüssel anbieten. Das hätte ich mir ehrlich gesagt vor 20 Jahren kaum vorstellen können. Der Schlüssel war für mich eines der wichtigsten Markeninstrumente in jeder deutschen Hosentasche.
Und auf einmal war das weg.
Ja, genau. Ich hatte da wirklich meine bisschen Mühe mit. Auf der anderen Seite, wenn ich heute sehe, dass wir das ersetzt haben, ja durch Apps oder durch Bluetooth-Zugänge, da hast du natürlich schon auch die Möglichkeit, bei den Apps deine Marke vielleicht sogar noch besser zu vertreten, weil auf einmal Farbe ins Spiel kommt und so. Aber ich will nur sagen, das sind schon Veränderungen, wenn du dein Schloss, was im Grunde genommen immer noch das Schloss ist, also aus Stahl, auf einmal machst du es mit dem Handy auf und zu und kannst Berechtigungen für jemand anders morgens verschicken, der das Schloss irgendwie aus deiner Familie einsetzen will. Das ist schon krass, ne? Also muss ich schon sagen.
Du sprichst da was Gutes an, Christian. Also als du das so erzählt hast, also ich habe auch noch euer Schloss noch vor Augen, also als ich noch zu Hause in Langerwehe gewohnt habe, da hatten wir ja auch ein kleines Stall- oder Nebengebäude bei meinen Eltern und da hing natürlich immer so ein Abo-Schloss dran und als du das jetzt erzählt hast, habe ich mir überlegt, wie verkörpert man eigentlich diese Perspektive der Sicherheit auf was Digitalem, auf eine App, und dann kam mir ein Sinn, in meinen ganzen Apps, würde ich mal sagen, gibt es 4 oder 5 Apps, die für mich, also wo ich sage, denen vertraue ich. Also das sind für mich so Apps, wo ich sage, da brennt nie was an. Und ich glaube, auch das ist ja dann auch für euch nochmal ein Momentum, euch auch da zu positionieren, oder?
Absolut. Und das ist auch offen gesagt eine Challenge, weil das ist ja nicht unser Kernbusiness, mit dem wir 90 Jahre groß geworden sind. Wir konnten genau sagen, wie sich Stahl verhält, wenn er irgendwie gebogen wird oder wenn da drauf geklopft wird mit dem Hammer oder sowas. Das war unsere Kernkompetenz. Wir haben glücklicherweise sehr früh diesen Transformationsprozess gestartet und eingeleitet, dass wir uns im Bereich digitale Kompetenzen einfach aufgestellt haben. Und natürlich müssen wir unser Sicherheitsversprechen auch in dem Bereich einlösen. Wir wissen alle, die absolute Sicherheit gibt es nicht. Also die hat es auch im mechanischen Bereich nicht gegeben.
Logisch, ja.
Aber wir haben die Aufgabe als Abus, es allen Kräften da draußen so schwer wie möglich zu machen. Das heißt, Zeitwiderstand, so lange wie geht, quasi schützen. Und das ist unser Job und unsere Aufgabe.
Das bringt mich zu einem schönen nächsten Punkt, zum Thema der Werte. Welche Werte prägen die Unternehmensführung heute bei euch?
Wir gehen da ja auch sehr offen mit um, dass wir das Unternehmen nach christlichen Werten führen. Das ist eigentlich schon die Antwort auf deine Frage.
Das ist ja total, also ich finde es ja sehr faszinierend. Ich hatte ja auch Berührungspunkte mit euch über meinen täglichen Job mit Vitra. Und was bedeutet denn, erklär das mal den Zuhörern, was bedeuten christliche Werte in der Unternehmensführung, vor allen Dingen in einer so globalisierten und wilden Welt, wie sie gerade ist?
Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Das ist eine persönliche Sache natürlich grundsätzlich erstmal, ob man davon überzeugt ist und wird dadurch auch sehr stark durch die Familie und durch die Geschäftsführung geprägt hier bei Abus. Es ist letztlich so, dass wir da einfach uns orientieren an dem, was die Bibel auch sagt, vor allen Dingen in den Themen, wo es um die Umgangsweise untereinander als Menschen angeht. Und insofern haben wir Werte wie Offenheit, Verbindlichkeit, Transparenz, wie zum Beispiel natürlich auch Ehrlichkeit. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das sind Werte, die haben viele Unternehmen. Aber für uns ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir hier in unserer Kultur, in unserem Miteinander uns dann tatsächlich auch danach richten und so verhalten. Also nicht nur schöne Worte irgendwo im Brandbook stehen haben oder im Markenleitbuch, sondern dass wir wirklich das auch verwirklichen. Und das versuchen wir zu leben. Es gibt zum Beispiel in der Bibel ja diesen Grundsatz, behandle den anderen so, wie du selbst behandelt werden willst. Und da kann man durchaus trotzdem ja klar sein. Ist ja nicht so, dass das alles irgendwie dann weichgewaschen wird. Aber es bringt einfach einen gewissen Respekt und Fairness untereinander mit sich, die wir versuchen zu leben. Wir sind auch am Ende nur Menschen. Da passieren auch Fehler, auch bei mir. Aber es ist einfach unser Leitstern.
Ich finde das, per se, es ist so wichtig, dass ein Unternehmen eine Haltung hat, dass das Unternehmen weiß, wofür man steht, was man sich wert ist und dass das dann die Verpflichtung aller Kolleginnen und Kollegen ist. Und finde es umso mehr spannend, dass ihr in diesem Spannungsfeld zwischen dieses Thema christliche Unternehmensführung und da gibt ja Werte, wo ich sage, es gibt ja biblische Werte, sage ich mal, und es gibt die Werte, die eine Zeit prägen. Es gibt ja auch diesen Werteindex und du hast es ja eingangs gesagt, oft überlagern die sich ja. Die sind nämlich, nimm nur mal das Thema Familie. Ich glaube, im Werteindex steht er seit vielen Jahren immer unter den Top 10 bin dabei dir, in unserem Kulturkreis deckt sich das sehr oft, ja.
Ich hätte dich ja gerne, Raphael, hier durch unser Markenhaus, durch die Abus Security World und auch durch unser Museum geführt. Das war ja ursprünglich auch mal unsere Absicht, unsere beide Absicht. Und dort ist es zum Beispiel so, wenn du durch das Museum gehst, wo die 100-jährige Geschichte dargestellt wird, dann kommt am Ende auf einer Tafel ein Spruch, den der Gründer schon geprägt hat. Also schon der Unternehmensgründer vor 100 Jahren hatte so für sich so ein Leitmotto. Und da steht dann, an Gottes Segen ist alles gelegen. Dahinter steckt einfach die Sicht, ja, dass wir zwar viel arbeiten, dass wir hart arbeiten, dass wir unseren Intellekt so gut wie möglich einbringen, aber dass wir trotzdem wissen, wenn wir Erfolg haben, dann dürfen wir auch Gott darin sehen, der seinen Segen gegeben hat. Auch das ist ein Aspekt dieser Unternehmensführung, nach der du gefragt hattest.
Und dazu noch dann abschließend auch zu dem Thema. Ich habe ja das große Glück, viele auch, also alte Unternehmen, also alt im Sinne von die weit über 100 Jahre bestehen, zu besuchen an ihren Ursprungsorten. Und da ist es ja, es war ja damals fest verwoben. So. Und die Tafeln, von denen du sprichst, die findet man dort auch in unterschiedlichsten Art und Weisen. So. Jetzt kommen wir zum Zeitgeist-Thema. Wie geht ihr denn mit der Transformation der Arbeitswelt um?
Ja, das ist dein Thema, ne, Raphael?
Das ist ja.
Nein, also ja, also wir sind da sehr flexibel und schauen auch, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Also wir sind, es gibt ja so diese physischen Aspekte, die du tatsächlich siehst, ja, in den Arbeitsflächen, im Mobiliar und so weiter. Und dann gibt's ja eben das, wie Arbeit gelebt wird. Und was wir halt wirklich hier bei Abus immer wieder nach vorne bringen, ist, oder der Kampf gegen das Silo-Denken. Ja, also du musst ja deine Firma irgendwie, dein Unternehmen irgendwie organisieren. Das geht ja gar nicht anders. Du hast halt schon klare Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten. Du hast Abteilungen, die sich organisieren. Ich bin hier zum Beispiel für das sogenannte Group Marketing verantwortlich, wo alle, sagen wir, Disziplinen des Marketings verortet sind. Ja, von der Videografie bis hin zum Sports Marketing, wo wir Athletinnen und Athleten ja fördern, unterstützen und auch als Influencer nutzen. Also du hast diese Zuordnung. Aber am Ende arbeiten wir bei den Projekten sehr stark in interdisziplinären Working Groups, also die einfach sich durch die Disziplin, wir möchten das gerne gemeinsam mit Produktmanagement, mit Vertrieb, mit allen Abteilungen, die dazu wichtig sind, mit F&E, wollen wir das gerne gemeinsam schaffen. Und deshalb sind wir wirklich immer wieder dahinterher, dass wir nicht in starren Linien denken, sondern dass wir da flexibel bleiben und quasi als übergreifendes Team arbeiten.
Starkes Bild, Christian. Roland Busch, seines Zeichens CEO von Siemens, sagte am Sonntag bei der Eröffnungsrede zur Hannover Messe den Satz: KI hat und kennt keine Silos. Und das ist so ziemlich der letzte Glockenschlag, wie wichtig es ist zu verstehen, dass wir aus diesem Denken, was tief bei uns verortet ist, weil es die Normen einer alten Arbeit waren, dass wir da rauskommen und dass wir das endlich begreifen, wenn wir denn den nächsten Schritt machen wollen. Wunderbar, toll. Wie schafft ihr es dann in der Zeit auf der einen Seite, dass man am Kern der Marke festhält, aber sich gleichzeitig transformiert?
Indem wir quasi eben diesen Anker oder sagen wir mal diesen Kern Sicherheit, indem wir den weiter verfolgen. Also ich sag mal, das ist ja zum Glück kein Thema, was zeitlich irgendwelchen Entwicklungen unterworfen ist, sondern das Thema Sicherheit im weitesten Sinn ist immer da. Und wir müssen überlegen, wie verändert sich der Sicherheitsbedarf beim Endkunden, und zwar nicht nur hier in Deutschland, sondern auch international. Und wie können wir mit unseren Lösungen diesem begegnen? Ja, und auch mit unseren Geschäftsmodellen. Also will der Kunde weiter die Produkte kaufen oder will er sie mieten oder will er sie in Raten zahlen, whatever. Also das sind so Themen, wo wir uns natürlich mit der Transformation, im Zuge der Transformation mit diesen Themen beschäftigen. Aber im Kern geht es um dieses Gefühl der guten Sicherheit. Und natürlich betrifft das, sage ich mal, die Reiterin oder den Reiter, der dann von uns einen Helm bekommt, oder den Industriemitarbeiter, der den Helm von Abus nutzt, oder den Mountainbike-Fahrer oder den Triathleten, wen auch immer. Wir sind da sehr breit unterwegs und das ist sicherlich auch ein Vorteil, dass wir eben nicht so stark Risiko auf einen Geschäftsbereich legen, sondern sehr breit unterwegs sind, sowohl regional als auch produkttechnisch.
Hey, das war jetzt so eine gute Blaupause, die du gerade erzählt hast. Du hast so die Customer Journey aufgegriffen und hast in diese Customer Journey immer wieder euren Kerngedanken der Sicherheit projiziert, um dann zu sagen, hey, wie passt das zukünftig zusammen? Was verändert sich da? Und was bedeutet das für uns? Toll. So, jetzt bist du 30 Jahre dabei, haben wir gehört. Aber ich habe ja gelesen, bei euch gibt es ja auch Mitarbeiter, die sind mit 50 Jahren verabschiedet worden. Also hast ja noch ein bisschen Zeit, also mit 50 Jahren der Zugehörigkeit.
Ja, genau.
Wenn man überhaupt so weit nach vorne schauen kann. Was sind denn eure Unternehmensziele für die nächsten 100 Jahre?
Ja, wir wollen natürlich das Thema Generationsübergänge gut hinkriegen. Da sind wir gerade ja beim Übergang der vierten in die fünfte Generation, also was die Unternehmerfamilie angeht. Wir möchten gerne in einer gesunden, stabilen Weise weiter wachsen, das ist klar, das möchte jedes Unternehmen, aber vielleicht bei uns halt vom Maß her gesund. Wir möchten gerne dem Endkunden, also sprich den Verwendern unserer Produkte, nicht nur dieses sichere Thema mitgeben, sondern wir möchten es auch besonders komfortabel und smart machen, was die Handhabung angeht. Und wir möchten vor allen Dingen die richtigen Personen hier bei uns intern an der richtigen Stelle sitzen haben, um für uns zu arbeiten. Das ist sicherlich auch keine ganz leichte Aufgabe in Zeiten wie diesen, aber es gelingt uns bis heute recht gut. Und wenn du hier auf dem Campus wärst, Rafa, dann würdest du sehen, wir haben einfach so eine tolle, diesen Spirit, ja, Spirit of Abus, wenn du den hier erleben würdest, in allen Facetten, sowohl als Gastgeber wie auch untereinander. Wir haben gestern Abend noch Beachvolleyball gespielt, abteilungsübergreifend auf einem eigenen Court, den wir ja haben, der auch Flutlicht hätte, wenn es irgendwie mal ein bisschen später würde. Also von daher, wir sind wirklich hier eine gute Gemeinschaft, die zusammenhält, natürlich nicht fehlerlos ist, und es gibt auch Reibereien und so weiter, das haben wir auch. Aber wir sind grundsätzlich wirklich bemüht, ja, ein gutes Miteinander zu haben, damit wir alle mit Freude und Spaß jeden Morgen hierher kommen, um unser Bestes zu geben.
Das ist jetzt eine Top-Bewerbung als ein sehr guter Arbeitgeber. Wenn man diese zuhört, dann hätte man glatt Lust, sich idealerweise aufs Rad zu setzen und mal eben rüberzukommen. So, wir sind durch. Jetzt gibt's am Ende immer den Fragenhagel.
Oh oh.
Lieber Christian, das bedeutet nicht nachdenken.
Fragenhagel.
Wir legen los. Was ist die früheste Erinnerung an die Marke Abus?
Ein Vorhangschloss, ein Vorhängeschloss, das ich mal in die Finger bekommen habe. Ich weiß nicht, ob es von meinem Vater oder Großvater war, aber es lag darum. Ich habe es in die Finger genommen und bewundert.
Okay. Was ist euer meistverkauftes Produkt und warum?
Wir sprechen nicht so gerne über Zahlen, aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass wir Trendprodukte haben. Man könnte sich zum Beispiel dieses Gelenkbügelschloss aus dem Fahrradbereich vorstellen. Ah, ganz genau.
Klack, klack, klack. Was so ganz kompakt
genau,
ist,
das Bordeaux, Abus Bordeaux in verschiedenen Varianten, wird gerne gekauft.
Was ist euer neuestes Produkt?
Unser neuestes Produkt ist neben der Abus One App und entsprechenden Produkten, haben wir gerade schon drüber gesprochen, eben aus dem Bereich persönliche Schutzausrüstung, also Anwendungsfall Industrie, der Schutzhelm dort für den Einsatzbereich.
Ach cool, der sieht ja mal endlich anders aus. Den schaue ich mir nachher mal an.
Ja, sehenswert.
Was macht dir in der Arbeit den meisten Spaß?
Der Umgang mit Menschen, mit denen ich zu tun habe, sowohl hier intern als auch darüber hinaus. Und dann natürlich, dass wir eigentlich immer wieder neue Themen bekommen, mit denen wir uns beschäftigen dürfen, aber auch müssen. Und dann auch vor allen Dingen für uns als Abus überlegen müssen, ist das etwas, wo wir jetzt schon reingehen oder warten wir da ab? Und wo sind wir First Mover? Wo sind wir First Follower? Also das ist schon richtig spannend. Also ich war letzte Woche bei Universal Home und habe da mich nochmal richtig inspirieren lassen, was das Thema Gaming angeht, so als Möglichkeit, ne, für HR und Marketing. Sind spannende Themen. Metaverse und alles, was damit zu tun hat. Also von daher.
Da bin ich jetzt schon überrascht. Wie beschreibst du den deutschen Mittelstand in 3 Worten?
Rückgrat, stabil, Leidenschaft.
Schön, Rückgrat, ja. Hast du ein unternehmerisches Vorbild?
Boah, ja, also ich hab mich, als ich jung war, muss ich bekennen, so ein bisschen auch inspirieren lassen durch Jack, den Neutronen-Jack. Weiß nicht, ob der was sagt. Jack Welch aus nee, USA ist jemand, der General Electric quasi. Also man muss alle,
nicht als Neutronen,
muss man da, genau, da muss man nur aufpassen. Also da gab es viele Dinge, die nicht gut waren. Aber sein genereller Spirit, wie er aus einem, sag mal, desolaten Unternehmen da wieder Wind reingebracht hat, mit welch einer mit Energie und mit welch einer Dynamik, das hat mich damals sehr beeindruckt. Ansonsten schaue ich mir Unternehmen an, die ja ähnlich aufgestellt sind wie Abus, und lasse mich generell davon inspirieren, was die machen, ja, ob das jetzt irgendwie Alpecin ist oder ein Deichmann oder so. Also das macht mir sehr viel Freude.
Hat die Marke Abus einen Leitsatz, ein Mantra?
Das gute Gefühl der Sicherheit ist unser Leitsatz, und das haben wir ja auch schon ausgeführt, was das bedeutet.
Ja. Und wie wird bei Abus gefeiert?
Ja, feiern, das können wir recht gut, weil wir da einfach auch diesen Family Spirit dann insbesondere leben. Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr natürlich durch den Anlass des 100-Jährigen sehr viele Feiern gehabt, sowohl intern, auch mit den internationalen Kolleginnen und Kollegen, als auch mit unseren Kunden und Lieferanten und anderen Partnern, wo immer wir unterwegs sind. Das haben wir zum Beispiel durch eine ganze Woche dann gelöst, indem wir hier auf dem Campus ein großes Zelt aufgebaut haben und dann wirklich jeden Tag unterschiedliche Gäste hier bekommen haben. Natürlich ist das Feiern, was wir tun, vielleicht nicht so, wie man sich das vorstellt, aber wir sind einfach fröhlich. Wir haben schöne Programmpunkte, wir haben eine tolle Drohnenshow am Ende gehabt. Also wir zelebrieren das schon recht ordentlich.
Was schätzen die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen besonders an ihrem Arbeitsplatz?
Ich denke, das hat schon auch mit den Werten zu tun, über die wir gesprochen haben. Das heißt, wie geht man miteinander um? Aber ich glaube ganz sicher auch, dass das Thema, also der Sinn unserer Arbeit, dass wir für Sicherheit arbeiten und sorgen, da nicht ganz unbeteiligt ist.
Glaube ich, ja.
Und dann natürlich einfach die Gemeinschaft, dass wir hier wirklich coole Teams haben, dass wir auch an coolen Themen arbeiten vor allen Dingen. Ja, auch an Zukunftsthemen. Ich glaube, das ist auch extrem wichtig. Also da spielen viele Themen eine Rolle. Auch, dass es sich um ein Familienunternehmen handelt mit einer guten Brand, die sehr bekannt ist, die für Vertrauen steht, die für Stabilität steht. Also könnte man noch manches aufzählen.
Stark. Hey Christian, was wünschst du dir für 2025?
Ja, also das ist mit einem Satz nicht gesagt, aber natürlich wünschte man sich irgendwie wieder stabileres internationales Umfeld. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sich jetzt auch durch so eine Nacht jetzt wie die letzte da mit USA und so, wer weiß, wie aufscheuchen lässt, das bin ich nicht. Aber es bringt natürlich Unruhe und wenn sich dadurch die Weltwirtschaft wirklich verlangsamen sollte, dann ist das nicht cool. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir da an der Stelle wieder auch an alte Zeiten anknüpfen können, wo, sag mal, Deutschland und ja, unsere Volkswirtschaft, generell so die Wirtschaftskraft, dass wir da wieder hinkommen.
Ja, schönes Bild. So zum Abschluss auch dieser Begriff der Verlässlichkeit, der übrigens ja auch ein Wert ist, ne, und wo man jetzt sieht, wenn da Sand im Getriebe ist, was das bedeutet. Lieber Christian, das war eine tolle Folge. Und ich kann mir vorstellen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt erst nochmal googeln, sag mal, was machen die eigentlich alles im Kontext der Sicherheit? Und ist mein nächster Radhelm oder der meines Kindes oder der für meinen Trail, nicht der von Abus?
Danke.
Ich bedanke mich recht herzlich, Christian. Und ich verspreche dir, in 2025 habe ich euch besucht.
Das ist ein Versprechen, da werde ich dich jetzt nicht mehr rauslassen.
Ja.
Ich freue mich drauf, dich hier zu empfangen. Und ich danke dir auch ganz herzlich für wirklich eine tolle Moderation.
Mach's gut, bis bald, ciao.
Ja, bis dann, danke, ciao.
Das war's mit einer neuen Folge Marken des Jahrhunderts. Auch in der nächsten Folge spreche ich wieder mit spannenden Unternehmen über ihre Vergangenheit, ihre Zukunft und ihren Markenkern. Mehr Informationen zu den Marken des Jahrhunderts und den Unternehmen dieser und aller anderen Folgen finden Sie in den Shownotes. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie den Podcast bewerten oder uns in den Kommentaren ein Feedback dalassen. Mein Name ist Raphael Gilgen, das waren die Marken des Jahrhunderts. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
Studio ZX präsentiert Marken des Jahrhunderts
mit Raphael Gilgen.